Ich habe ja das Thema ein bisschen abgeändert. Johann Albrecht Bengel und der schwäbische Biblizismus, um das Thema gleich ein bisschen hineinzustellen in ein großes Gesamtthema. Der indische Theologe Dr. Vinay Samuel hat mich einmal bei einer großen internationalen Konferenz auf die Seite genommen und hat gesagt, sag mal, was ihr in Württemberg habt, habe ich in der ganzen Welt nicht angetroffen. Dass pietistische Gruppen oder evangelikale Gruppen ganz in der Kirche sind und sich für eine Landeskirche verantwortlich wissen. Woher kommt denn das? Also wie bei uns da selbstverständlich landeskirchliche Gemeinschaften gibt, dass ein Landesbischof mit Freuden Jahr um Jahr bei der Eidlinger Erscheinungsfestkonferenz spricht. Woher kommt das, dass ein Großteil in der Synode, unserem landeskirchlichen Parlament, aus pietistisch geprägten Gruppen kommt? Sonst sind in der weiten Welt die mehr pietistisch geprägten Gruppen in Freikirchen, Gemeinschaften am Rand der Kirche. Also das war die Frage. Da konnte ich bloß sagen, das kommt von Johann Albrecht Bengel, der im Grunde genommen die Parole ausgegeben hat, nicht aus der Kirche heraus, sondern in die verdorbene Kirche hinein. Denn dass die Kirche verdorben ist, war ihm schon um 1720, also schon einige Zeit her, klar. Die Kirche, er hat mal gesagt, die Kirche ist ein hoffnungslos verdorbenes Ding, dem eigentlich nicht zu helfen ist. Und hat nicht die Kirche Jesu Christi gemeint, die Gemeinde Jesu, sondern die Landeskirche. Weil, so hat er gesagt, ein Großteil der Mitglieder gar keine rechten Christen sein wollen, sondern nur dem Namen nach Christen sind. Und es deshalb ein Übergewicht der ungöttlichen Mächte in der Landeskirche gibt. Um 1720 schon erkannt. Und trotzdem müssen wir hinein, um ein Ferment zu sein, ein Same, ein Heilmittel in dieser Kirche. Nun, wer war dieser Johann Albrecht Bengel? Sein Reisepass ist erhalten. Da steht drin als Personenbeschreibung, um 1720 gab es ja noch keine Passfotos, schmal gebaut, mittelgroß gewachsen, braune Perücke. Damals war es sehr üblich, dass man Perücken getragen hat. Die meisten Leute hatten damals noch Haare, hatten keine Naturglatze, sondern haben sich den Kopf dann kurz rasiert oder kurz geschnitten und eine schöne Ballonsperücke aufgesetzt. So, jetzt hier wird man sogar noch Kleber finden, aber die hatten wir auch. Danke vielmals. Also, auf die Perücke setzen wir, das geht auch nicht. Die braucht nur schon ihre Hilfe. Mit einem sicheren Händen steckt alles ineinander. Die Perücke hat man aufgesetzt. Später, als das Bild genommen ist, das Sie auch haben, war es eine weiß-graue Perücke. Die konnte man nicht bloß mit Puder bestäuben, so wenn es Puder zu teuer war, konnte man auch Mehl dazu nehmen und das ein bisschen aufpolieren. Also eitel waren die Leute schon. Siehst du mal die schöne Perücke ansehen. Also, er hat einen Koffer, heißt es im Reisepass, meist bei sich und einen Mantelsack, wie man so heute wieder solche Reisesäcke hat, umgehängt, und meist einen Pack Bücher. Es gibt viele Leute, die sagen, sonst wissen wir ja gar nicht viel über Bengel. Der hat beinahe 30 Jahre versteckt in dem Kloster Denkendorf, vielen Dank, Denkendorf zugebracht. Bengel hat selbst gesagt, ich bin unbeachtet wie ein Leberblümchen aus der Mauer herausgewachsen. Der Vater war jung gestorben, Pfarrer in Winnenden, zur Zeit der Franzoseneinfälle. Die Mutter ist zuerst dann nach Marbach gezogen und hat ihren Sohn in Pension gegeben bei dem berühmten Magister Wendelin Spindler. Ein Meister im Griechischen und Lateinischen, sodass Bengel lebenslang eigentlich besser und lieber Latein gesprochen und geschrieben hat als Deutsch. Wenig Bücher geschrieben, aber der große Gnomon, der Fingerzeig, so heißt das Zentralwerk, Gnomon, Fingerzeig in die Bibel, der gehört heute noch zur Standardliteratur jedes Menschen, der eigentlich in der Bibel forschen will. Dem besonders Beziehungen zum Alten Testament, vom Neuen Testament zum Alten Testament gezeigt werden. Also Latein, auch der Gnomon ist in Latein geschrieben, erst 1874 von dem Pfarrer Werner in Fellbach ins Deutsche übersetzt und seitdem bei vielen Stundenbrüdern im Bücherregal. Wie ein Blümlein bin ich aus der Mauer herausgewachsen. Der Meister Wendelin Spindler ist dann Separatist geworden. Ihm wurde in Stuttgart das Abendmahl verweigert in der Stiftskirche und er hat sich ganz von der Kirche getrennt. Und da hat Bengel schon in Jugendjahren etwas mitbekommen von dem Elend, das auch nicht recht ist, wenn man sich von der Kirche trennt. In der Kirche ist nichts, von der Kirche weg ist auch nichts, also Wendelin Spindler. Er ging dann ins Tübinger Stift und wir wissen von der Zeit, dass Bengel eigentlich lebenslang krank war. Magenkrank, Galle, von schwächlicher Leibeskonstitution. Auf einem Ohr hörte er nichts und auf einem Auge war er blind. Das hat er allerdings seiner Frau nie recht gesagt. Das hat sie erst in hohem Alter erlebt und erfahren, dass er eigentlich bloß sie mit halbem Gesicht, mit halbem Auge kennengelernt hat. Also ein kränklicher Mann, und hat gesagt, wenn ich einmal gestorben bin, so macht rasch das Hügelein meines Grabs wieder flach, denn ich werde sehr schnell vergessen sein und erst nach einigen Jahrzehnten wird man sich an mich erinnern. Eine Prophetie, die wahr geworden ist. Aber die entscheidenden Jahre hat Bengel, nachdem er Studium in Tübingen gemacht hat, begabt war, auch im Hebräischen, Bibelkenntnis. Man hat ihn berufen nach etlichen Vikarsjahren als Klosterpräzeptor in Denkendorf. Nun, das war eine untergeordnete Stelle, man würde heute sagen, als Lateinlehrer. Latein- und Griechischlehrer. Denkendorf, er war keineswegs der Direktor dieser Einrichtung in Württemberg, hatte der Herzog Christoph, so ist das in Klammer gesagt, eine Schulreform eingeleitet. Wenn wir die weitergemacht hätten, gäbe es kein PISA-Problem. Er hat gesagt, aus den meisten der bisherigen katholischen Mannsklöster werden Bildungseinrichtungen gemacht. 12 gab es in Württemberg, Altbiersbach, Maulbronn, Blaubeuren, Hirsau, auch Denkendorf. Und da können auch begabte Handwerkerkinder und begabte Kinder von Landwirten eine exquisite Schulausbildung bekommen und später ein Studium im Tübinger Stift. Als die Amerikaner nach 1945 nach Württemberg kamen, haben sie gesagt, es dürfen nicht bloß Kinder von reichen Familien aufs Gymnasium, sondern auch Handwerkerkinder, da haben wir gesagt, das hätten wir schon längst gehabt hier in Württemberg, seit 1540 gab es die Klosterschulen, mussten eine Aufnahmeprüfung machen. Und eine dieser Klosterschulen in Denkendorf, wenn Sie auf der Autobahn vorbeifahren, sehen Sie links unten das Kloster Denkendorf liegen. Eine dieser Klosterschulen hatte beinahe 3 Jahrzehnte lang, 30 Jahre lang, den Johann Albrecht Bengel als Lateinlehrer. Was wissen wir sonst noch über den Johann Albrecht Bengel? Außer seinem schön geformten Gesicht. Einer der damaligen Separatisten, die sich von der Kirche getrennt hatten, der Pfarrersohn Rock, hat gesagt, er ist stur wie ein Oberpräzeptor. Also das war ein Schimpfwort. Er war ja Präzeptor, Lehrer, aber so wie man heute sagt, stur wie ein Oberlehrer, nichts gegen Oberlehrer, aber die kennen ja den Scherz, was ist der Unterschied zwischen dem lieben Gott und einem Lehrer? Trifft natürlich nicht auf die lehrenden Schwestern hier zu. Gott weiß alles, der Lehrer weiß alles besser. Es gibt so ein lehrerhaftes, kommt eben, die wissen ja eben alles besser. Gell? Und so hat der Rock gesagt, der Bengel ist ein sturer Oberpräzeptor. Der sitzt da, wie wenn er alles besser wissen würde. Aber Bengel konnte auch aufbrausend sein. Als der Graf Zinzendorf, über den werden wir im Februar sprechen, 2 Tage und 2 Nächte in Denkendorf war und sich mit Bengel unterhalten hat, da ist Bengel keineswegs stur dagesessen wie ein Oberpräzeptor, sondern ist so aufgebraust, als der Zinzendorf gesagt hat, naja, die Handschriften des Neuen Testaments sind ja verdorben, wir wissen nicht viel Jesusworte, die echt sind. Der hat gesprochen wie ein moderner Theologe, gell? Also ob das echt ist, was da steht. Da ist Bengel, hat nachher gesagt, habe ich mich vergaloppiert, hat er zu seinen Freunden fragend gesagt, habe ich mich vergeilt, weil er gesagt hat, jedes Wort in der Bibel ist zuverlässig. Er hat sich die Mühe gemacht, jahrzehntelang, fast Nächte hindurch geschafft und Handschriften verglichen, die man damals erreichbar hatte. Frühe Handschriften des Neuen Testaments. Er ließ sich von Konstantinopel Handschriften kommen und hat verglichen, wo sind Abschreibefehler, wo ist der Text, den wir im Neuen Testament haben, verlässlich. Historisch geforscht. Und das Ergebnis war, das, was wir heute als Text vorliegen haben, ist ganz verlässlich. Wie kommst du den Zinzendorf zu sagen, naja, ob das auch stimmt? Da ist auf die Palme gegangen. Bengel konnte auch aufbrausend sein, aber sonst normal hat er eine Ruhe ausgestrahlt. Der Pfarrer Herrlin von Neubulach hat in seiner Jugend einmal Bengel erlebt bei einem Fest, das der Herzog gab in Hirsau. Und sein Vater hat ihn mitgenommen, den kleinen 12-jährigen Herrlin. Und da sei ihm unter der Menge der Leute eine Gestalt im schwarzen Gewand und mit weißer Perücke aufgefallen. Da sei so etwas Edles, Leuchtendes über dem Gesicht gewesen, dass er zu seinem Vater gesagt hat, ich möchte auch mal ein Mann mit so einem schwarzen Rock werden. Er hat gemeint, es hängt am Rock, aber die ganze Persönlichkeit von Bengel hat er später gesagt, Ewigkeit ausgestrahlt. Er war so in Gott geborgen, dass man das gespürt hat. Wir haben nicht viel Predigten von Bengel, er war sicher kein großer Prediger, sicher im Predigen langweilig, da Hofacker und Habenstorr und all die großen Prediger in Württemberg viel volksnah gepredigt. Aber es war beachtlich, die Zucht der Gegenwart Gottes, die seine ganze Gestalt geprägt hat. Wir haben 2 Lieder in unserem Gesangbuch, die von Bengel hat vorher schon gesungen, oder wie?
Ja, eins.
Haben Sie gesungen, 499. Also, dann singen wir das andere. Gott lebe, sein Name gibt Leben und Stärke. Das singen wir nicht, sondern schlage es bloß auf. Zum Singen haben wir keine Zeit jetzt. Gott lebet. 544. 544, weil da ein Schlüssel drin ist für das Verständnis von Bengel. Gott lebt. Das war die Parole von Bengel. Gott ist gegenwärtig, als einmal ein mächtiges Gewitter über Denkendorf war und die 12- und 13-jährigen Schüler zu ihrem Präzeptor kamen. Herr Präzeptor, beten Sie mit uns. Da hat Bengel bloß gesagt, nicht beten, höret. Höret den Ernst Gottes. Aufpassen. Würde man heute gern sagen, wenn manche Leute sagen, wie kann Gott das zulassen, Tsunami? Hört doch! Es ist ein Wunder, dass Gott bei uns nicht so vernichtend eingreift. Er könnte uns genauso fallen lassen. Also, Gott lebt in einer Zeit, der viele Leute gesagt haben, Gott hat uns vergessen hier in Württemberg, der gottlose Herzog und die Armut, die da ist und in der Kirche geht es so übel zu, die Pfarrer sind nur Pfarrer, weil sie ein bisschen Geld verdienen. Da hat Bengel wieder zum lebendigen Gott eine ganz neue Zuversicht gegeben. Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke. Er heißt der Seinigen Sonne und Schild. Sobald ich, so oft ich sein Regen vermerke, so spüre ich mich innig mit Kräften erfüllt. Sein bin ich ganz eigen. Das muss ich wohl zeigen. Das muss ich auch in meinem Leben zeigen, dass ich ihm gehöre. Es muss mein Leben Ewigkeit ausstrahlen. Und der zweite Vers. O Seelen, vernehme den göttlichen Willen. Das Beste, das Höchste, das gibt er so gern. Eröffne das Herz nur. So wird er es fühlen. Versuchet's, erkennet und lobet den Herrn. Seid ihr noch entfernet, so sehet und lernet, was manche an seinen durchdringenden Gaben, ja selber an ihm, dem Lebendigen, haben. Probiert's doch mal. Schaut doch, was manche Menschen an ihm, dem lebendigen Gott, haben. Eine Gestalt, der man's abgespürt hat, dass er davon lebt. Gott lebt und wohlan, so lebe Gott in mir. In ihm ich lebe und webe, heißt es im Schlussvers von diesem Lied, Gott lebt. Gott lebt, wohlan, so lebe Gott in mir. Aber nun hat Bengel auch eine gewisse Spur von Humor gehabt. Einmal kam eine Dame aus hochgestellten Kreisen Stuttgarts zu ihm und hat gesagt, Herr Prälat, er war dann zuerst 43-jährig oder schon beinahe 50-jährig Prälat von Anhausen geworden, das war rein ein Ehrentitel, und dann noch in den letzten Lebensjahren Prälat von Kloster Reichenbach mit Sitz in Stuttgart. Herr Prälat, Sie haben eine prophetische Gabe, Sie haben Durchblicke durch die Bibel und den Willen Gottes. Gibt es denn auch für uns adlige und hochgestellten Leute im Himmel einmal besondere Plätze? Wir müssen wissen, dass in mittelalterlichen Kirchen es den Predigtstuhl gab für die Pfarrfamilie, Pfarrstuhl, und der Herr Graf saß sowieso auf einer Empore. Und da, bei alten Kirchen sieht man noch die Namensschilder der edlen Bürgergeschlechter. Gibt es da auch so einen Platz für uns, dass wir wissen, die Familie von Hohenheim, wir sitzen da? Hat Bengel gesagt, Gott hat mir zwar manche Durchblicke gegeben durch die Bibel und ich denke, ich habe auch manchen sonstigen Durchblick. Und das gibt es im Himmel. Plätze für hochgestellte Persönlichkeiten. Das Problem ist nur, dass die furchtbar staubig sind, weil bisher noch niemand drauf gesessen ist. Also das war so eine humorvoll kritische Antwort an diese Dame. Also nicht bloß der sture Oberpräzeptor, sondern ich habe ein paar Storys jetzt erzählt, dass wir einen Blick bekommen für die Persönlichkeit von Bengel. Man hat ihn, obwohl er einer der großen Theologen seiner Zeit um 1710, 1720 war, gestorben 1752, bei jeder Neuberufung auf einen Professorenstuhl in Tübingen souverän übergangen. Man wollte den frommen Mann nicht in Tübingen auf der Universität haben. Bengel konnte sagen, wenn es doch ihn innerlich geschmerzt hat, dass er wieder keinen Ruf nach Tübingen kam, Gott ist mein Beförderer, nicht die Tübinger. Geschmerzt hat sie ihn trotzdem. Viele seiner Briefe beginnen mit der Überschrift In hoc loco meo obscuro und dann das Datum. In diesem dunklen Loch Denkendorf, gell? Er fühlte sich fast verbannt, vergessen in Denkendorf. Und er, der begabte Theologe, musste sich beinahe 30 Jahre lang mit 12- und 13-jährigen Schulbuben herumschlagen. Aber 1724 hat er unter dem Einfluss, ich habe das im dritten Abschnitt geschrieben, 1724 unter dem Beistand des Heiligen Geistes wurde Bengel die teure Gnade vertiefter Schrifterkenntnis verliehen. Darüber wird man nachher noch reden. Er hat plötzlich einen Durchblick bekommen. Die Bibel ist doch nicht bloß ein Zettelkasten für einige wichtige Sprüche. So hat man es damals missverstanden. Die orthodoxe Dogmatik hat vielleicht angefangen, Gott ist allmächtig und hat dazu gesetzt, siehe Psalm 46, denn du Herr bist allmächtig. Und Gott ist allwissend, dazu gesetzt, 1. Timotheus 6, Gott ist allweis. Also ein Zettelkasten, mit dem man die Dogmatik, die aufgebaut war, erstens, zweitens, drittens, bloß noch belegt hat. Belegstelle. Heute ist die Christenheit in der Gefahr, dass wir auch Bibelworte bloß noch so aus dem Zettelkasten ziehen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, wird oft zitiert, oder er hat seinen Engeln befohlen, über dir, dass die auf den Händen tragen. So ein paar Worte, meist tröstliche Worte, die nicht den Ernst Gottes betonen. Im letzten Jahr hatten wir als Jahreslosung, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und in den letzten Tagen des Jahres 2004, als die große Flutwelle über Teile unserer Erde kam, haben die Leute gesagt, wie kann das sein? Die hatten den ersten Hälfte der Jahreslosung gar nicht ernst genommen, dass Himmel und Erde vergehen werden. Dass Menschen bange sein wird vor dem Brausen des Meeres. Dass Jesus gesagt hat, darum fürchtet euch nicht. Wir nehmen bloß das raus, was uns gerade tröstlich ist, hilfreich ist. Und vergessen den Ernst, der auch in den Worten des Herrn Jesus da ist, in der Bibel. Aber dem Bengel ist in dieser Zeit, da die Bibel so bloß noch zum Belegstellensammlung war, die Erkenntnis zuteil geworden, da ist ja ein Plan Gottes von der Schöpfung bis zur Vollendung. Und wir dürfen nicht bloß einzelne Bibelworte herausziehen, sondern die haben auch ihren historischen Platz und meinen ganz gezielt etwas auf der fortschreitenden Linie hin zur Ewigkeit. Wenn etwa gesagt wird beim Propheten Jesaja, Gott wird Neues aufwachsen lassen, achtet nicht auf das Vorige, sondern Gott wird Neues und Großes tun, dann kann man das natürlich als tröstliches Wort heute nehmen, wenn ein Pfarrer in seiner Gemeinde ist und denkt, es passiert noch nichts. Aha, Gott kann Großes tun, eine wirklich sicher auch nicht falsch. Aber der historische Ort ist, dass der Prophet ankündigen durfte, dass Gott sein verachtetes Volk Israel noch einmal aus der babylonischen Gefangenschaft herausführen will. Aus der babylonischen Gefangenschaft wieder ein neuer Anfang geschenkt. Und so hat Bengel gesagt, sind manche Worte ganz ernst zu nehmen, nicht einfach pauschal. Viele Leute haben damals, war Beginn der Aufklärung, gesagt, die Erde wird immer besser, die Welt wird immer besser. Wir verbessern uns, wir Menschen, wir reißen uns am Riemen. Nein, hat Bengel gesagt. Es kommt Offenbarung 3. Ich will dich bewahren in der Stunde der großen Versuchung, die über die ganze Welt kommen wird. Es steht eine um sich greifende große Versuchungswelle erst noch vor uns. Es geht nicht allgemein, dass in jeder Gemeinde auch mal wieder Probleme gibt, in jeder Familie, in jeder rechten Ehe. Nein, das kommt historisch. Bevor der Herr Jesus endgültig sein Reich aufrichtet, kommt die Versuchung über die ganze Erde. Und Bengel hat es auch denen gesagt, die aus der Kirche herausgingen, sich separiert, sich getrennt haben von der Kirche. Meint bloß nicht, ihr könnt ein sicheres Inselein bauen, auf dem ihr Gott dient. Die Versuchung wird auch über euch kommen. Also historisch, es ist ein Zielplan auf die Zukunft Gottes. Ich sage ein Zitate von Bengel, wenn die Versuchungszeit kommen wird, die Spötterei über Gott wird überhand nehmen. Es werden Laster und Gräuel ohne Scheu getrieben werden. Man wird überhaupt abkommen von der Unterscheidung, was ehrlich und was schändlich ist. Da sind wir mittendrin. In klägliche Verachtung wird die Heilige Schrift kommen. Denn die evangelische Kirche ist nicht so geraten, wie Luther es haben wollte. Jeder tut, was er gerade will. Und wir leben insgeheim so sicher hin. Wir rühmen uns, wir seien evangelische Kirche. Wir benehmen uns so, als ob Gott an eine Kirche voll von eigenwilligen Leuten gebunden wäre. Und als ob das alles zum Schaden Gottes noch so fortwähren müsste. Die ganze Frömmigkeit wird darauf gesetzt, dass man nur noch einen Schöpfer anerkennt, nicht mehr den Erlöser, nicht mehr den Heiland, das ist der Schöpfer Gott. Dabei kann man rasch eins werden mit Türken, Juden und Heiden. Wir alle glauben an einen Allah, an ein höheres Wesen, der die Welt geschaffen hat. Bengel 1742 gesagt, man kann rasch eins werden mit Türken, Juden und Heiden. Es fehlt nicht viel, dass der gleichgültige Christ und der Türke eine Glaubensbrüderschaft machen. 1742. Es ist eine sehr böse Zeit, aber das Schlimmste ist, dass es niemand erkennen will. Also vertiefte Erkenntnis der Heiligen Schrift, einen Durchblick, es kommt jetzt die Zeit, in der der Antichrist, der Gegenchristus, seine ganze verführerische Macht ausspielen wird. Bengel war so erfüllt in hoc loco meo obscuro, dass ihm dieser Heilsgeschichte, wir sprechen von der Heilsgeschichte, dass das ein Prozess ist des Heils, in dem Gott sein Heil auf dieser Welt durchsetzt, auch gegen die Macht des Antichristen. Diese heilsgeschichtliche Erkenntnis geschenkt wurde in seinem dunklen Loch Denkendorf, dass er gesagt hat, ich möchte demütig sein, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott mich in den Mittelpunkt seiner Gottesgeschichte gestellt hat. weil er so einen Durchblick bekommen hat. Das Wirken Gottes, Gott lebt. Und sein Reich wird kommen, auch gegen die antichristlichen Mächte. Wir verdanken Bengel nicht nur, dass er als Prälat dafür gesorgt hat, dass Pietismus Reskript gibt. Reskript heißt Erlass. Also 9 Jahre vor dem Tod von Bengel. Er hat zwar diesen Erlass nicht unterzeichnet, sondern der Herzog und der damalige Chef des Konsistoriums, Bilfinger. Aber Bengel stand dahinter, dass er gesagt hat, die pietistischen Gemeinschaften brauchen wir in der Kirche. Warum sollen wir das verbieten? Manche Pfarrer haben gesagt, die sollen doch zu mir in Predigt kommen, dann kriegen sie genug, was brauchen die noch was Extras, nicht? Also, wir brauchen das, dass Menschen tiefer ins Wort Gottes sich hineingraben. Warum soll man denn, wenn man über Land geht, einer hinter dem anderen hergehen? Ist doch normal so, dass wir in einer Gruppe miteinander gehen, so auch im Geistlichen. Wir brauchen einander und er hat schöne Beispiele für die pietistischen Gemeinschaften, Bibelstunden gebracht. Wenn uns etwas, ein Werkzeug verbogen ist, stumpf geworden ist, dann ist ganz schlimm, wenn wir selber versuchen, diesen Schaden zu beheben. Nein, wir gehen zum Fachmann, zum Schmied und lassen das Werkzeug wieder herrichten. Und so ist es, wenn wir in die Gemeinschaften gehen, unter Gottes Wort, dass er selbst, Gott der Herr, uns wieder zurechtbringt und nicht wir sagen, da muss ich an mir arbeiten. Oder, wenn ein Heer wenn ein Heer einen Ausfall gemacht hat aus einer Burg und sich dabei blutige Köpfe geholt hat, ist es schlecht, wenn die Soldaten außerhalb der Mauern der Burg bleiben, dann sollen sie sich hinter die Mauern der Burg zurückziehen, sich verbinden lassen, neue Kräfte bekommen und dann wieder einen Ausfall machen. So sei es, wenn wir in die Gemeinschaftsstunden gehen. In der Welt draußen holen wir uns Wunden, Enttäuschungen, wir merken unsere Schwäche. Rückzug, dort wo wir wieder neu gestärkt werden, nicht hinter der Mauer bleiben, sondern wieder neu zum Vorstoß gehen. Schöne Beispiele für den Sinn der Gemeinschaften. Und mit dem Pietismusrechtsgrip von 1743, hinter dem Bengel stand, hat er in unserer württembergischen Kirche dem Pietismus und den Gemeinschaften Raum gegeben. In anderen Kirchen wurde bis hinein ins 20. Jahrhundert die pietistischen Stunden polizeilich verfolgt, wurden Leute inhaftiert, wurde einfach verboten, auch von der Regierung aus. Das darf nicht sein, ordnungsgemäß ist Kirchengottesdienst, aber sonst nichts. Und hier in Württemberg konnte bei 1743 das Gemeinschaftswesen blühen und Bengel hat durch ein paar von seinen Schülern, Storr, Philipp Matthäus Hahn, Hiller vor allem, Oetinger, 6, 7 Schülern aus den 28 Jahren Lehrtätigkeit, haben den Pietismus in Württemberg heimisch gemacht. Es waren hier in Württemberg zu Beginn sehr viele Pfarrer aus der Schule von Bengel. Und das hat am Anfang zu einem Zusammenwirken von Pfarrer und Gemeinschaften geholfen, das wir heute leider oft vermissen. Aber jetzt wollte ich ansetzen zu dem Satz, neben dem, dass der Dr. Winay Samuel fragt, wie kommt es denn, dass der Pietismus in Württemberg so mit der Kirche zusammenarbeitet? Antwort, Bengel hat dafür gesorgt als Prälat. Hat er uns den schwäbischen Biblizismus geschenkt? Biblizismus ist ein abwertendes Wort. Das sind die Leute mit der Bibel. Die haben es dauernd mit der Bibel. Es gibt doch auch noch andere. Wir haben auch selber einen Verstand. Braucht nicht immer mit der Bibel kommen. Es gibt auch Schriftsteller, die sehr viel Gutes gesagt haben. Schiller, großartig. Braucht immer Biblizismus, mit diesem Wort werden Leute abgelehnt, karikiert, die es immer mit der Bibel haben. Das ist unsere höchste Autorität. Aber der schwäbische Biblizismus bis hin zu Otto Michel und Karl Heim, den großen Lehrern in Tübingen, Walter Plach, Fritz Grünzweig, der Eidlinger Bibellesezettel ist geprägt vom schwäbischen Biblizismus, hat folgende Merkmale. Ich habe es auf dem Zettel. Volles Zutrauen zum Wortlaut der Bibel. Das, was wir vor uns haben, auch in der Übersetzung Martin Luthers, voll zuverlässig. Muss man nicht fragen, ist das nicht später eingeschoben? Nein, ist zuverlässig. Dann eine ganz große Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift. Wenn Bengel mit seinen Schülern Griechisch oder auch in der Vulgata, lateinische Übersetzung, Bibel las, eine Mischung machte zwischen Latein- und Griechischunterricht und Bibelunterricht, konnte Bengel sagen, Colligite animas, sammelt eure Seelen, ganz da sein, Colligite animas, aufpassen. Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift. Ja, das natürlich auch gehört als Wissenschaftler, dass es kluge Leute gab, die dies und jenes an der Bibel kritisiert haben. Und wenn seine Schüler gefragt haben, ja, Herr Präzeptor Bengel, ich verstehe diese Stelle auch nicht, dann konnte Bengel sagen, wenn ich einen Satz in der Bibel nicht verstehe, dann kritisiere ich nicht herum, sondern nehme meinen Hut, grüße und gehe vorüber. Ich mache nicht da unten herum, sage, wie kann man das verstehen, das ist ein bisschen blöd und das ist so dumm formuliert. Ziehe ich voll Ehrfurcht meinen Hut und gehe wieder weiter. Ehrfurcht vor der Schrift. Er konnte einmal sagen, in der Heiligen Schrift hat jedes Biegelein seine Bedeutung. Jetzt müssen wir die Württemberger fragen, was ein Biegele ist. Wissen Sie das? Dem Dachboden oben, Schwäbisch Bühne, gibt es Ausbauten, wenn so Erker sind. Da, wo man die alte Koffer reinstellt, die man nie mehr braucht, und die alte Rucksack, die man doch nicht gern fortwerfen will. Da, das sind die Biegele, gell? Also, beim Umzug, furchtbar, was da alles zutage kommt. Und so hat der Bengel gesagt, in der Bibel hat jedes Biegelein seine Bedeutung. Achtet mal drauf, wie es bei Markus immer wieder heißt, und alsdann, und sofort. Schon dieses sofort, dieses Drängende, da geschieht etwas, da ist Tempo drin. Also Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift, erwartungsvolles Lauschen auf die Bibel. Bengel hat auch einmal das Neue Testament selber übersetzt, und hat über diese Übersetzung gesagt, es ist eigentlich töricht, was ich versuche, ein paar Erklärungen zu machen. Wenn der Herr Jesus sagt, ringet, dass ihr selig werdet, brauche ich eigentlich nichts mehr erklären. Ist genug, ringet. Alles an den Laden legen. Also, es war ihm wichtig, beim Lauschen auf die Bibel, ursprüngliche Intention herauszuhören. Und eine ganz große, unvergleichlich große Dankbarkeit für das Geschenk der Bibel. Das ist die württembergische Form dieses schwäbischen Biblizismus, ausgedrückt am schönsten in dem Lied, das Sie vorher schon betrachtet und gesungen haben. Du Wort des Vaters, rede du. Es genügt gar nicht bloß, die Buchstaben zu lesen. Wenn Sie selber Ihre eigene Bibellese haben, kann es ja vorkommen, dass wir am Schluss des Abschnitts denken, ja, was habe ich eigentlich gelesen? Jetzt muss Gott das Wort seiner Apostel und Propheten benutzen, um durch dieses Wort selbst zu reden. Du Wort des Vaters. Nicht einfach die Bibel ist Gottes Wort zu reden. Gott muss uns ein Wort zuteilen, persönlich gezielt, und stille meine Sinn, so schweigt Vernunft mit ihrem Tand und du bekommst die Oberhand. Toll. für unsere Beschäftigung mit der Bibel, dass Gott die Oberhand bekommt. Zwei Worte dazu. Das eine habe ich schon gesagt, colligite animas, sammelt eure Seelen, aufpassen. Und das andere schöne Wort, cognitio Dei, in negotio salutis, est maximi momenti. Was Moment ist, wissen wir, Augenblick. Cognitio, die Erkenntnis Dei, Gottes, ist im Geschäft des ewigen Heils. Der größte Augenblick. Der größte Moment. Bengel hat eigentlich bloß übersetzt, was Jesus selber gesagt hat. Das ist das ewige Leben, Johannes 17, 3. Dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dass plötzlich Aha-Erlebnisse gibt. Das will Gott, darauf ist er aus, das ist sein Wesen, das will er von mir haben. Erkenntnis Gottes voll Ehrfurcht und voll Dankbarkeit, schwäbischer Biblizismus. Aber jetzt zu dem, was viele Menschen sagen, der Bengel hat sich doch getäuscht. Der hat doch auch gesagt, dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Deshalb ist der vierte Abschnitt. Zum Pietismus-Reskript und zum württembergischen Biblizismus hinzu kam bei Bengel etwas ganz Wesentliches. 1724 hatte er, so sagt er selbst, unter dem Beistand des Heiligen Geistes, die teure Gnade vertiefter Schrifterkenntnis bekommen. Heilsgeschichte, der Zug nach vorne, Gott ist unterwegs. Gott schweigt nicht, Gott ist unterwegs. Und wenn wir auch solche furchtbaren Katastrophen wie in Südostasien erleben, müssen wir dazu Matthäus 24 lesen. Wenn das geschieht, Erdbeben, teure Zeiten, Kriege, fürchtet euch nicht. Das ist der Anfang der Wehen, Geburtswehen der neuen Welt Gottes. Die alte Welt zerbricht. Als wir geboren wurden, jedenfalls die meisten von uns, hat unsere Mutter Bange gehabt davor, vor dem Augenblick, vor den Schmerzen, die sie überfallen bei den Wehen. Aber zugleich wusste sie, da meldet sich mit uns neues Leben, da soll Neues werden. Und diesen Ausdruck benutzt Jesus von den Wehen. Also, Bengel hat gewusst, die ganze Not seiner Zeit, die erst noch schlimmer werden wird, wenn die geballte Macht des Antichristen kommt, die kommt auf uns zu und die Christenheit muss darauf gerüstet sein. Und dann kommt Offenbarung 20, dass der Antichrist für 1000 Jahre gebunden sein wird. Der große Verführer, der Satan, die alte Schlange, Offenbarung 20, 1 und 2, wird gebunden. Und dann wird 1000 Jahre lang das Reich unseres Herrn auf dieser Erde sein, bevor der Antichrist noch einmal losfährt. Bengel hat sogar gemeint, es kommen dann noch einmal 1000 Jahre, wo die Heiligen mit Gott regieren werden. Das hat er für 1836 vorausgesagt. Beginn dieser teuren Zeit, dann noch einmal das Evangelium ohne Verführung. Eine Macht wird auf unserer Erde. Warum hat er sich getäuscht? Er hat die Bibel ernst genommen, hat gesagt, die Zahl des Antichristen ist 666. Ist auch schon mal in der Bibel gefunden. 666, die ganze Zahl des Irdischen. Bengel hat gesagt, das ist nicht bloß eine symbolische Zahl, sondern eine richtige Zahl. Das sind 666 Jahre, bevor der Antichrist gebunden wird. Das ist ein letztes Aufbäumen des Antichristen. Ja, wann hört es auf? Ja, da müssen wir bloß sehen, wo wir unseren Zirkel einstechen. Wann hat es begonnen, das große Durcheinander? Und Bengel hat gesagt, es hat angefangen mit dem Papst Gregor. natürlich willkürlich. Ich kann auch sagen, ich kann anfangen mit den Kreuzzügen. Das ist eine rein willkürliche Festsetzung. Aber Bethel war so überzeugt, dass das Papsttum eine verführerische Macht ist, dass wir uns nicht verwundern dürfen, warum im schwäbischen Pietismus immer noch eine gewisse, aber die sind katholisch, gell, also da ist, gell. Bethel war, heute ist in unserer evangelischen Kirche zum katholisch werden, gell, also manchmal ist es groß, dass nur der Papst eine Linie angibt. Aber Bethel hat gesagt, damals hat es begonnen und 666 Jahre später ist 1836. Sagt, wenn ein Fehler in meinem System ist, dann habe ich mich allerdings geirrt, aber ich rechne damit, er ist ja 1752 gestorben, 1836 wird der Antichrist gebunden werden und es beginnt das tausendjährige Reich. Fromme Leute haben gesagt, Herr Prälat Bengel hat gesagt, 1836 kommt der Herr Jesus wieder. Denn sie konnten sich nicht vorstellen, dass das tausendjährige Reich stattfinden soll, ohne dass Jesus da ist. War aber auch wieder eine Eintragung in die Bibel. Der Bengel hat gesagt, der Jesus kommt, wenn dann endgültig der Antichrist gebunden ist. Es gibt Storys über und über. In einem wichtigen kirchengeschichtlichen Buch Württemberg heißt, selbst auf diesem Erdenplan, den der Philipp Matthäus Hahn geschaffen hat, stehe 1836 ein Loch mit einem Stift, Finis, Weltende. Gehen Sie ins Württembergische Landesmuseum, stimmt überhaupt nicht. Da geht es fröhlich weiter nach 1836. Werden einfach Storys erfunden um diese Zahl 1836. In Korntal hat das fast zur Spaltung geführt, weil manche Leute gesagt haben, 1819 ist Korntal. Die beiden Gruppen zusammengehalten und hat gesagt, wir hoffen, beten und wirken, wie wenn der Herr Jesus morgen wiederkommen würde. Und wir schaffen und harren, wie wenn es noch 1000 Jahre weitergehen würde. Also hat die beiden Gruppen zusammengehalten, denn diese beiden Meinungen gingen quer durch die Christenheit in Württemberg. Trotzdem hat Bengel mit dieser Ankündigung kommt bald das tausendjährige Reich der ganzen württembergischen Christenheit, die Jesus und die Bibel ernst genommen hat, Zug nach vorne gegeben. Wir sind gespannt auf das, was kommt. Und wenn der Bengel gesagt hat, man wird mich vergessen, aber dann werde ich, wir hören gleich auf, in einiger Zeit werde ich dann wieder in Erinnerung kommen, das war dann, als um 1820 die Menschheit sagte, ja guck mal, 1789 war die Französische Revolution, 1796 das Heidelberger Schloss abgebrannt durch die dauernden Franzoseneinfälle. Mensch, die gottlosen Voltaire und Rousseau, die gottlosen Philosophen, die selbst unsere Schulen, Universitäten bestimmen. Und in Petersburg hat man den frommen Bibelaufbruch, auf Wiedersehen, hat man abgebogen. Und man hat den Jesuitenorden wieder erlaubt und die Inquisition wieder angefangen. Jetzt ist das, was der Bengel vorausgesagt hat, das letzte große Aufbäumen des Antichristen. Die Zeichen sind da und hat deshalb gespannt gewartet, was passiert 1836 im Christenboten der damaligen Zeit, war damals, was wir heute mit Idea Spectrum haben, war damals der Christenbote, stand zu Neujahr. 1836, es wird auch in diesem Jahr nichts geschehen, als dass Gott uns eine neue Möglichkeit geben wird zu wirken. Und damals, in jener Zeit, hat das angebrochen, dass man erkannt hat, das Konsistorium macht nichts, aber wir müssen es in die Hand nehmen, Jugendarbeit gründen unter jungen Männern und Mädchen. Wir müssen alte diakonischen Einrichtungen aufbauen, die es in Württemberg gibt, in Form von freien Vereinen. Das Gustav-Adolf-Werk wird aufgebaut und Bibelanstalt wird ausgebaut mit wissenschaftlichen Ausgaben, mit missionarischen Aufgaben. Bengel hat die frommen Württembergs bereit gemacht, dass sie nicht warten, was sagt das Konsistorium, sondern wir machen es. Jetzt packen wir es an. Also lasst uns nochmal den letzten Abschnitt lesen. Unter dem Beistand des Heiligen Geistes wurde Bengel die teure Gnade vertiefter Schrifterkenntnis und die Heilsgeschichte Zug nach vorne. Doch wurde Bengel eigentlich erst 6 Jahrzehnte nach seinem Sterben war 1752, richtig beachtet. Nämlich als es nach 1810 in der damaligen Welt drunter und drüber ging. Napoleon, Freiheitskriege. Damals hat man die heilsgeschichtliche Schau von Bengel auch gleich wieder arg missverstanden. Bengel erwartete nach unvorstellbarem Aufbäumen des Antichristen den Anbruch des ersten tausendjährigen Reiches, nicht aber das Wiederkommen von Jesus. Trotzdem hat Bengel nach Württemberg hineingepflanzt den erwartungsvollen Zug nach vorne. Erleben wir in Korntal bis heute dieses Warten auf die Wiederkunft Jesu. Wir sind gespannt, was unser Herr morgen tun wird. Wir schauen nicht bloß zurück. Er hat hineingepflanzt die Wachheit für besondere Segensstunden Gottes. Wenn das tausendjährige Reich 1836 beginnt, seid auch bereit, dann Hand anzulegen, zu opfern. Damals ist der evangelische Lehrerverein entstanden. Dann überzeugte evangelische Christen gehen als Lehrerinnen und Lehrer in die Schule. In Korntal hat das Töchterinstitut zur ersten Lehrerinnenbildungsanstalt gemacht. Wir brauchen fromme Lehrerinnen. Ihr Christen, auf, los! Legt euch an den Laden. Schafft euch Bildung, dass ihr Einfluss bekommt. Sind damals in die Parlamente gegangen. Der Prälat Kapf war in der württembergischen Kammer drin mit einigen anderen Christen. Der Fabrikant Metz in Freiburg als christlicher Fabrikant. Kapf hat die Schrift geschrieben vom glücklichen Fabrikarbeiter, hat ähnlich wie Karl Marx erkannt, dass mit der Entstehung der Fabrik neue Probleme entstehen. Was können Christen hier wirken? Unter dem Einfluss von Prälat Kapf wurden in der Stuttgarter Königstraße die Geschäfte der Christen am Sonntag geschlossen. Nicht die Gewerkschaft hat die Sonntagsruhe verordnet. Christen waren Dynamik. Die waren wachgemacht durch Bengel. Es beginnt eine besondere Zeit. Und die wollen wir nützen. So einen Eindruck hatten wir auch nach 1945. Es ist nochmal die Zeit der Freiheit gegeben. Lasst uns die Zeit nützen, das ist bengelsches Erbe. Wenn Gott uns nochmal eine Chance gibt, wach sein, voll da sein. Bereitschaft zur Treue im Kleinen. Bengel konnte sagen, im Blick auf die 28 Jahre als Klosterpräzeptor, vielleicht schenkt Gott eine Handvoll junger Leute, die das Gewürz für das ganze Herzogtum sind. So war es nachher, 5, 6, 7 junge Pfarrer haben Württemberg verändert. Oettinger und Philipp Matthäus Hahn und Hiller. Also nicht verzagen, wenn die Jungstapler 5 Mädel sind. Weitermachen. Ich wäre heute nicht hier, wenn nicht unsere Jugendreferent in den 40er Jahren mit 4 Jungschalen weitergemacht hätte, die alle im Reich Gottes Säulen geworden sind. Treue im Kleinen. Die Erkenntnis, dass Gemeinschaften in der Kirche notwendig sind, nicht aus der Kirche raus, sondern in die Kirche hinein. Große Zutrauen zum biblischen Wort Gottes. Allerdings nicht einfach bloß Bibel lesen, sondern Bengel hat immer gesagt, es braucht den Brunnenmacher. Und er hat gedacht an die Brunnen seiner Zeit, die er erlebt hat, die Dorfbrunnen, die zugleich Tränke waren, wenn es da herausgesprudelt ist aus dem Brunnenohr, hat es plötzlich auch aufgehört, weil irgendwelches Moos und Ablagerungen, Kalkablagerungen, das Brunnenohr verstopft haben. Und dann musste der Brunnenmacher kommen und hat nicht bloß dieses Rohr, sondern auch von innen heraus den Deichel wieder neu reinigen müssen. Und dieses Bild hat Bengel gebraucht und hat gesagt, es braucht immer wieder in der Christenheit Brunnenmacherinnen und Brunnenmacher, die den Deichen reinigen. Wenn ich den Walter Lachbroff erlebt habe bei seinen Bibelarbeiten oder Heiko Krümmer, Fritz Grünzweig, habe ich gedacht, das ist so Brunnenmacher. Auch euer Bibellesezettel. Die uns stellvertretend für uns selber so Aha-Erlebnisse geben. Wo ein paar Leute begreifen, Mensch, das steckt im Wort Gottes drin. Und ansteckend wirken.
Und so, Finger hat sich sicher selber, er hat nie davon gesprochen, weil er ein demütiger Mann war, dass er sich selber in Dinkendorf als so einen Brunnenmacher verstanden hat, der das Wort Gottes wieder lieb gemacht hat.
Im Stuttgarter Oberkirchenrat ist der große Sitzungssaal genannt nach Bengel, Johann Albrecht Bengel Saal. Da ist ein Bild von Bengel, da schaut er allerdings ein bisschen grimmig. Und drunter steht das Wort, das allerdings falsch aus dem Lateinischen übersetzt ist und vom Kunstmaler Schäfer so falsch hingeschrieben wurde. Wenn die Kirche wacker ist, glänzt die Schrift. Wenn die Kirche lebendig ist, dann plötzlich gibt es gute Schriftauslegung. Wenn die Kirche kränkelt, und im Schwäbischen ist Kränkeln schlimmer als krank sein. Wenn ihr Lungenentzündung habt, die kriegt man wieder weg. Aber wenn einer so und sagt, mit mir ist nichts mehr los, gell, also dem kann man kaum mehr helfen, gell, wenn einer kränkelt. Wenn die Kirche kränkelt, ist so falsch übersetzt, verwelkt die Schrift oder bleibt die Schrift verliegen. Richtig übersetzt heißt, setzt die Schrift Moder an. Wenn die Kirche kränkelt, setzt auch die Schrift, dann hilft auch ein Jahr mit der Bibel überhaupt nichts. Dann machen x Pfarrer im Jahr der Bibel ein Seminar über Stellen der Bibel, die man nicht glauben muss oder irgendwas. Verstehen Sie? Wenn die Kirche kränkelt, hat alle Beschäftigung mit der Bibel keinen Wert. Wenn nicht ein Brunnenmacher kommt, der wieder Zugang verschafft zum Wort Gottes. Jetzt herzlichen Dank, dass Sie mein Zu-spät-Kommen ertragen haben. Ich habe Ihre gedacht aus der Ferne. Aber dass Sie jetzt doch dazugehört haben. Herr Jesus, hab Dank, dass du immer wieder solche Zeugen schenkst, die uns daran erinnern, ewiger, heiliger Gott, du lebst. Und dein Wort kann eine Macht werden. Lass auch bei uns und durch den Dienst der Brüder und Schwestern zu einer Macht werden. Amen. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste.